Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Eine echte Freude, nochmal hier bei euch zu sein, was mich ganz persönlich freut. Heute kann ich das Mikrofon auch halten. Beim letzten Mal musste ich das mit irgendwelchen Gummis am Gips festmachen. Glückwunsch, Markus, weil deine Frau sieht so viel besser aus als ich. Die hat auch noch mehr Haare auf dem Kopf und es hält noch ein paar Jahre. Das war eine gute Entscheidung. Ich freue mich auch auf diese Serie und das ist ein Privileg, dass ich heute starten darf. Wahrscheinlich habt ihr das so geplant, dass ausgerechnet der Panther bei einer Serie über das Buch, das man mit Löwen negativ konnotiert, dann so den Opener macht. Nichtsdestotrotz die Frage bei Daniel. Und ihr habt mir das erste Kapitel heute aufgetragen, ist, wie unsere Existenz in einer sich verändernden Welt, in einer Welt sich verändernder Wert, Maß, Stäbe, auf der einen Seite am Herzen Gottes und auf der anderen Seite mit einem Herzen für die Menschen, die uns in den Weg gestellt sind, leben kann. Ich will direkt einsteigen, indem ich uns so ein paar Verse lese aus dem ersten Daniel-Kapitel und mag mit uns, und ich glaube, das wird praktisch, ich war, das sage ich noch, Richtung Pastor. Ich war am Anfang, dachte ich, jetzt kriege ich das Kapitel aufgegeben und ich kriege das Thema aufgegeben und was soll ich denn da inhaltlich machen? Gibt's da vielleicht auch noch eine Vorgabe? Und dann dachte ich, nee, ich möchte mich diesem Text stellen, das ist das Wort Gottes. Und je mehr ich mich da reingekniet habe, gerade in dieses Kapitel, desto begeisterter war ich. Ganz ehrlich, unsere Serien sind für dieses Jahr schon alle durchgeplant, aber ich möchte diese Predigt heute und den Rest von Daniel bei uns auch predigen. Vielen Dank für die Inspiration. Ich hoffe, heute springt ein bisschen der Funke über und es wird praktisch. Es sind drei Fragen, an denen sich unser Christsein, ich übertrage es direkt mal in unsere Situation, in unserer Kultur und in unserer Zeit bewähren muss, in denen unsere Welt andere Antworten vorgesehen hat. Das ist die Frage, wovon wir leben, ist die Frage, wer wir sind und ist die Frage, wie wir unsere Probleme lösen. Daniel 1, ab Vers 3. So, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Und der König sprach zu Aschpenas. Das ist ein alter persischer Name, der heißt eigentlich Suppenkoch. Das fand ich auch vergnüglich. Ja, also der Kämmerer des Königs, der hieß einfach Suppenkoch. Und der hatte auch eine ziemliche Suppe angerührt, das werden wir gleich noch sehen. Wahrscheinlich hat der Daniel Buchschreiber da so richtig Spaß gehabt, als er das so zusammengeschrieben hat. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären. Also so wie die erste Reihe in Kreilsheimer Gottesdiensten immer, so weit ich das von hier ohne Brille noch beurteilen kann. Fähig an des Königshof zu dienen und er solle sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meschach und Asaja Abednego. Danke, Vater im Himmel, von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort heute Morgen was Praktisches, was Herausforderndes, aber etwas unser Leben Ausrichtendes, Stärkendes hast. Jedes Wort, das du sprichst, jedes Wort von dir ist Kraft und Leben. Und so laden wir dich jetzt nochmal ein, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort heute Morgen lebendig machst, dass es nicht nur als eine leere theologische Theorie in unser Leben kommt, sondern heute Morgen deine Gegenwart, dein Eingreifen, deine Ermutigung, deine Zurüstung, wo es sein muss, deine Korrektur, dein Leben ganz neu in unsere Existenz und in deine Kirche, in deine Gemeinde, in dieser Welt bringt. Danke, dass du Gutes für uns hast. Amen. Jerusalem war gefallen. Der babylonische König hatte einen ganzen Sieg davongetragen und einige Gefangene mit nach Babylon genommen in dieser Wegführungswelle. Und das Buch Daniel setzt dort ein, wo plötzlich dieses Schicksal von vier jungen Männern etwas zeichenhaft dann für eine ganz grundlegende Auseinandersetzung, eine grundlegende Herausforderung, die Auseinandersetzung zwischen dem Volk Gottes und ihren Normen, ihrer Bundestreue, ihrem Gott gegenüber und der sich jetzt für sie so grundlegend veränderten Welt in der Fremde, in einem heidnischen Umfeld, im babylonischen Exil bewähren muss. Und spannend ist, wie diese vier jetzt in den nächsten Kapiteln, und da habt ihr noch einiges vor euch in dieser Serie, da Antworten finden. Auf der einen Seite ihrem Gott radikal treu bleiben, auch wenn das einen Preis kostet, und auf der anderen Seite aber auch erleben dürfen und leben, was Gottes Gegenwart nicht nur in ihrem ganz persönlichen Leben, sondern in ihrer Gesellschaft für einen Unterschied macht. Buchstäblich kann man das Buch Daniel dann so lesen, also das sehen wir auch in seinen apokalyptischen oder prophetischen Teilen, dass da plötzlich Geschichte anders geschrieben wird. Das ist der Spoiler fürs Happy End und das darf man in solchen Zeiten, in denen Europa wieder Krieg ist, in dem wir Jahre Pandemie und Einschränkung hinter uns haben, in denen keiner von uns weiß, was morgen oder nächstes Jahr sein wird, nachdem wir dachten, jetzt sind wir aus irgendeiner Talsohle vielleicht raus und es wird wieder wie vor Corona, darf man, ja muss man durchaus nochmal sagen. Lies in den nächsten Wochen, vielleicht wird es euer Pastor euch auch nochmal so empfehlen, aber als Außenstehender darf ich das mal sagen, lies mal das Buch Daniel, das darf Mut machen. Und die gute Nachricht ist, da gibt's ein Happy End. Und das wollte ich jetzt direkt am Anfang sagen, weil das nicht zu der Serie, nicht zu dieser Predigt passt oder nicht da reingehört. Aber das ist das Wichtigste, was es zu wissen gilt in Krisenzeiten. Paulus fasst das mal so zusammen. Er sagt, ihr seid doch nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist dein und mein, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben als Kirche nicht die besseren politischen Antworten, wir haben nicht mal die bessere Musik, also ihr in Crailsheim vielleicht, aber wir in Saarbrücken nicht. Wir haben von vielen nicht das Bessere, aber wir haben etwas, was niemand sonst anbieten kann. Keine Regierung, kein Kabinett, keine neue 200 Milliarden Antikrisenbazooka oder wie das immer heißt, keine Entlastungspaket 1, 2 und so weiter. Wir haben Hoffnung. Und diese Hoffnung hat keinen Grund in dieser Welt, sondern diese Hoffnung hat einen Namen. Der Name ist Jesus Christus und das ist der wiederkommende Herr. Vielen Dank, dass ihr diesen Exkurs mit mir jetzt ausgehalten habt. Aber ich finde es immer wichtig, am Ende anzufangen. Ich lese bei Büchern auch grundsätzlich erstmal den Buchdeckel, dann lese ich das Inhaltsverzeichnis und dann immer den Schluss. Bei Fachbüchern die Zusammenfassung, bei anderen Büchern ganz hinten so, wie es ausgeht, auch bei Romanen, ja, da bin ich nicht so genervt. Ich lese einmal im Jahr im Urlaub einen Roman, aber ich will wissen, wie der ausgeht, ob sich das Lesen lohnt. Ja, so französische Problemfilme, die guckt mein intellektueller Bruder mit seiner Frau im Kino. Ich brauche immer ein Happy End. Ich bin da ganz altmodisch. Drei Fragen, die die Kirche in unserer Zeit anders zu beantworten hat als die Lüge des Zeitgeistes und die Lüge der Welt. Vers 5. Er bestimmte, der Suppenkoch, er bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte. Es ist die Frage, wovon wir leben. Der König bestimmte, also durch seinen Suppenkoch, was man ihnen täglich geben sollte, steht da auf Vers 5. Von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Man kann diese Geschichte sicher unterschiedlich lesen, aber das ist das Erste, was da passiert. Der Kämmerer im Auftrag des Königs stellt den Speiseplan dieser Weggeführten um. Und es waren nicht nur die vier, aber um die vier geht's in der Geschichte. Es war eine ganze Gruppe an jungen Männern, die hier so für eine Beamtenlaufbahn am babylonischen Hof vorbereitet werden sollen. Jetzt sagst du, so what, ja, man isst, was man isst, ist eine relativ neuzeitliche Erkenntnis. So, um was soll es denn da gehen? Naja, zunächst mal waren die jüdischen Speisegesetze bei den Vieren noch im Hinterkopf. Magst du heute auch sagen, na, dass die da vielleicht dann Rahmgeschnetzeltes mal essen mussten? Wir glauben ja auch nicht so an die Trennung von Milch- und Fleischküche. Es war was Grundlegenderes. Juden ansonsten im Exil hatten schon eine ganz hohe Fähigkeit, sich anzupassen. Aber da war eines, was absolut undenkbar war. Das war dieses sich unter einen Götzenopferanspruch und damit unter den Herrschaftsanspruch einer anderen Gottheit zu stellen. Er bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte. Das Erste, das Subtilste, was unsere Kultur in unserer Zeit, aber nicht erst in der Neuzeit, was unser Umfeld, was unsere Welt mit uns als Kirche macht, sie versucht zu bestimmen. Sie gibt vor, von was wir uns ernähren, von was wir leben. Die Speisen vom Tisch des Königs und den Wein, den er selbst trank. Das sind zwei Fragen. Zwei Fragen an dich, an mich, ganz persönlich. Zwei Fragen an uns als Kirche. Die eine Frage ist, was ist die Quelle meiner Kraft? Und die andere Frage ist die Frage, was ist die Quelle meiner Freude? Dafür steht Wein. Und wir würden sagen, na ja, ich bin ja heute Morgen im Gottesdienst. Du hast heute Nacht bis 3 gefeiert und bist trotzdem im Gottesdienst. Ja, also das sind nur die hartgesottenen Frommen, die sowas hinkriegen. Ja, so Chapeau. Oder wie heißt das Wort mit Champagner? Also in jedem Fall, das ist doch Gottesdienst gehört irgendwie dazu. Und ich würde die Frage für mich ja normalerweise auch so beantworten. Und wir sagen, gar keine Frage. Ich habe Jesus an erste Stelle gesetzt. Ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, Sonntagmorgen Gottesdienst. Das sagen wir auch unseren jungen Leuten. Wer abends feiert, haben meine Kids immer gelernt. Und wenn die um 3 heimkamen, morgens um 7 Uhr zum Aufbau, wenn der Gottesdienst im Kino ist. Gar keine Frage, ja. Wir haben so ein paar
jüngere Leute bei uns noch im Gottesdienst, die sind nicht so lange fromm, die haben auch nie ein frommes Elternhaus gehabt. Die schaffen es jetzt nach Corona auch mal, die Nacht im Club zu verbringen, aber morgens um 7 beim Aufbau oder um 7:30 beim Aufbau auf der Matte stehen. Selbstverständlich. Aber das beantwortet noch nicht die Frage. Was ist die Quelle meiner Kraft? Stefan, was ist die Quelle deiner Kraft? Woher bekommst du deine Lebenskraft? Die Kultur sagt, naja, das ist doch das Beste, was es im babylonischen Reich gibt, die Speisen vom Tisch des Königs. Und wir sind ganz, ganz schnell dabei. Und ich komme ja von außen und von daher darf ich ganz rotzig das mal so sagen, so eine Beobachtung. Nicht bei euch, ich kenne euch ja nicht, ja, aber so in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Umfeld, bei Kollegen, bei Leuten, auch in unserer Kirche, mit denen ich zu tun habe, ist erschreckend, wie gut wir die Antworten dieser Welt kopieren. Und ich habe ein paar dieser Antworten für mich selbst gegeben. Klar, ich brauche ausreichend Urlaub jedes Jahr. Ich brauche ausreichend Schlaf jede Nacht. Und das kann mit einem Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen dann sich schon mal quer kommen. Ich brauche einen freien Tag, wenn es irgendwie geht. Muss ich gleich beichten. Das schaffe ich leider öfter nicht. Habe auch öfter mal ein schlechtes Gewissen, manchmal auch ein gutes Gewissen, je nachdem, ob ich bei Schwaben oder bei Saarländern unterwegs bin. Für die einen ist es ein hohes Ideal, sich tot zu arbeiten. Bei den anderen ist es ein Ideal, möglichst wenig zu tun und trotzdem durchzukommen. Aber ist das auf YouTube? Mist. Gebt den Link nicht weiter. Gesunde Ernährung, etwas Sport, auch schauen, dass ich meine Freizeit, meine Sozialkontakte und. Und das sind ganz, ganz viele gute Antworten. Und da gab es bestimmt kein Junkfood. Der hat nicht bei McDonald's bestellt. Nicht, dass mich jemand verklagt, der König. Das war Qualität. Das war damals sowieso alles Bio, ja, gar keine Frage, ungespritzt und ungedüngt, ja. Wahrscheinlich war das sogar noch Demeter, weil die das noch mit magischen Ritualen da irgendwie in den Boden gebracht haben, was die dann geerntet haben. Da waren keine Gifte, da waren keine Rückstände, da war nichts dergleichen drin. Daran kannst du gar nicht rummeckern. Aber die Frage ist, von was wir tatsächlich leben. Soll ich es nochmal direkt etwas rotziger nachschieben? Hey, wir erleben das auch. Wir beten für Kranke und die werden vielleicht nicht gleich gesund. Und da gibt's immer irgendeinen netten Bruder oder eine nette Schwester, die mit ihren Nahrungsergänzungspillen kommt. Dir fehlt noch Vitamin D zusätzlich oder von diesem Herber irgendwas und Dings da, Bums da. Und da musst du auch nur 150 € pro Monat zahlen, um so eine Tagesdosis, jeden Tag 5 oder 15 Pillen zu nehmen. Das ist eine der Dinger. Und du kannst die Liste fortsetzen. Es geht nicht nur um Ernährung. Und ich will nicht haten oder irgendwem da was unterschieben und isst deine Pillen und sei guten Muts und unterstützt irgendwen, der sich seine Existenz mit einem Network-Marketing aufbaut, von mir aus auch. Aber die Frage ist, was ist die Quelle meiner Kraft? Und ich fühle mich herausgefordert. Was ist die Quelle meiner Kraft? Wo erhole ich mich? Wo tanke ich auf? Ist das nur Theorie, dass ich im Gottesdienst auftanke? Ist das nur Theorie, dass ich auf Knien im Gebet auftanken kann? Habe ich das längst vergessen? Ganz, ganz viele Gläubige haben das nie richtig gelernt oder längst wieder vergessen. Lese ich Bibel nur, weil das so eine fromme Pflichterfüllung ist? Ich habe es irgendwann mal gelernt oder vielleicht mache ich es schon ewig nicht mehr. Vielleicht mache ich es ja nur, weil ich Pastor bin, jeden Tag meine 3,5 Kapitel runternudeln, dass ich einmal im Jahr durchkomme, dass ich nicht ganz dumm dastehe, wenn mich mal jemand fragt. Oder ernähre ich mich daraus? Und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, ihr Lieben. Nur die Bibel zu lesen und du hast nichts davon, ja, bringt ja auch nichts. Aber ist das so? Habe ich gelernt, mich daraus zu ernähren? Das heißt, bin ich anschließend müde und schlecht gelaunt? Die Zeiten kenne ich. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. Bibel lesen, ich war anschließend schlecht gelaunt. Der Text hat mich nicht sonderlich interessiert. Es kommt auch darauf an, wo du im Kapitel bist. Also euer Pastor hat heute Morgen gemeint, die ganze Bibelzeit, der Hammer. Ich habe gesagt, gut, manches ist vielleicht Holzhammer und manches Gummihammer und dann gibt's richtigen Hammer, ja. Also ich muss gestehen, bis heute nach 30 Jahren Bibel lesen, nicht alle Textpassagen finde ich gleich nährhaft. Ja, also es gibt was mit mir, keine Ahnung, mit höherem Wasseranteil. Manches auch mit Sand vielleicht. Und dann ist nicht so viel Nährstoff drin, aber dann gibt's anderes. Erste Frage, von was leben wir? Was ist die Quelle meiner Kraft? Und ich will uns das jetzt nicht ins Detail predigen. Ich glaube, ich darf auch noch 10 Minuten predigen, so grob. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie es losging. Die erste Frage ist, von was wir leben. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns da nochmal herausfordern möchte. Und nicht, dass das, was unsere Welt uns anzubieten hat, alles schlecht ist. Das ist nicht die Frage. Das war kein Junkfood, das die da essen mussten. Da ging es tatsächlich um die Frage, wer ihr Gott ist. Aber die Frage, von was und aus wessen Ressourcen und aus welcher Kraft ist ich lebe, ist tatsächlich die Frage der göttlichen Herrschaft über meinem Leben. Und wir sind, und da können wir Jahre, Jahrzehnte lang in Gemeinde und im Glauben unterwegs sein, ganz schnell bei so einem Lippenbekenntnis. Du, Herr, bist die Quelle des Lebens. Aber wenn wir hinschauen, wenn wir ganz ehrlich sind, und nochmal, ich predige das heute Morgen für mich mit, also für mich, ja, mich hat dieser Text wirklich überführt und neu gepackt. Gott, von was lebe ich? Bist du wirklich die Kraft? Wenn ich dich nicht hätte, könnte ich dann meinen nächsten Tag noch leben? Dass ich dich hab, macht, ist das wirklich eine Grundlage dafür, meine Beziehung zu dir, in der ich auftanken kann? Habe ich das jemals gelernt? Habe ich es verlernt? Habe ich es vielleicht etwas aus dem Blick verloren? Ich esse den Salat dazu, so eine Mischkost. Wenn du halt nicht weiterhilfst, wenn du nicht Kranke heilst, dann fallen vielleicht noch andere Geschichten ein. Bei uns ist das auch toll in Gemeinde. Wir beten für Leute mit Rückenschmerzen. Manchmal wird es direkt besser. Ansonsten müssen wir es an Osteopathen oder Physio aus der Gemeinde dann weiter überweisen. Ja. Aber die Frage ist tatsächlich zunächst mal die meines Herzens. Die zweite Unterfrage dabei: Was bringt mir Genuss? Was kann ich genießen? Woher kommt meine Freude? Was ist der Wein, von dem ich lebe? Habe deine Lust an dem Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz begehrt. Gott genießen. Ihr habt so ein Mehr-Gottesdienst-Format, glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da auch um Gott genießen. Ich habe das die letzten beiden Jahre für mich nochmal neu entdeckt. Einfach solche Genussrunden mit Gott zu drehen. Ich habe das ein paar Jahre öfter mal gemacht, mit einem Freund abends eine Flasche Rotwein aufzumachen. Und das kann Genuss sein. Gute Unterhaltung, etwas Ruhe. Und wenn man älter wird, trinkt man vielleicht auch mal ein Glas Rotwein. Ich hoffe, das verletzt jetzt hier niemand. Und da hat es irgendwie nochmal geklingelt. Und dachte, mit Gott mal geistlichen Rotwein aufzumachen. Und ich habe dann festgestellt, ich bin gar kein Weinkenner, was das betrifft. Ich war ein Stück weit überfordert. Ich konnte Gott in solchen Lobpreisgottesdiensten oder im Lobpreis im Gottesdienst erleben. Aber ich habe mich herausgefordert gefühlt, mich mal einen Abend, 2 Stunden einfach mit Gott hinzusetzen. Das soll nicht mystisch klingen, aber ich habe da üben müssen. Und dann festgestellt, boah, das sind unwahrscheinlich wertvolle Zeiten meines Lebens geworden. Was genießt du? In der Daniel-Geschichte essen die dann erstmal 10 Tage zur Probe nur Gemüse und trinken nur Wasser. Das ist schon das Antiprogramm, oder? Also wenn du natürlich Gründe für vegane oder vegetarische Ernährung finden willst, dann wäre das sowas. Das wird auch hin und wieder angeführt. Umgekehrt sagt Paulus, lasst euch von keinem und von niemandem schlechtes Gewissen machen wegen irgendeiner Speise. Lass nicht zu, dass deine Speise irgendwie den Leib Christi, also die Gemeinde, entzweit. Ich mag es an diesem einen Punkt nochmal festzurren. Die Frage, wovon wir leben, ist die erste Frage, mit der uns diese Welt aufs Abstellgleis führen möchte, weil sie am Ende nur Pseudo-Lebensmittel, nur Pseudo-Freuden anzubieten hat. Ganz bildhaft in dieser Geschichte, nach 10 Tagen dieser Vegetarier-Diät, Wasser und Gemüse, guckt man die jungen Männer an, der Suppenkoch beurteilt das und stellt fest, die sehen so viel gesünder und so viel besser aus als all die anderen. Ich habe die Vermutung, wenn Kirche Jesu ihre Ernährung umstellen würde, die Frage, was die Quelle ihrer Kraft ist zuallererst und wo sie wirklich Freude her hat. Und nochmal, geh gerne tanzen oder ins Kino oder sonst was, nicht, dass mich nachher noch jemand haut, ja. Geh Skateboard fahren und Fallschirm springen und all diese Dinge. Gott ist nicht spaßbefreit und spaßfeindlich. Das kann vielleicht in eine falsche Richtung führen. Aber was ist die Quelle meiner Kraft und was ist die Quelle meiner Freude? Wenn Kirche dieselben Antworten wie diese Welt hat, haben wir dieser Welt nichts entgegenzusetzen, keine Alternativen anzubieten und werden auch nicht besser aussehen als die anderen. Erste Botschaft dieses ersten Kapitels Daniel. Zweitens, er gab ihnen, Vers 7, andere Namen. Es ist die Frage, wer wir sind. Das ist spannend. Die haben am Anfang solche hebräischen Namen, Theophorisch heißt das. Also die haben alle was mit Gott zu tun. Also die tragen Gott in sich. Daniel, Gott ist mein Richter, heißt der Name. Ja, also nur Gott kann mich richten. Ja, tätowieren sich manche quer über die Backe oder so. Aber Daniel, für Daniel war das sein Name, nur Gott. Gott schafft mir am Ende recht. Gott macht alles richtig. Und Gott ist der Einzige, vor dem ich mich verantworten muss. Das hat diesen jungen Mann schon von Kindesbeinen entscheidend geprägt. Hanania, Gott war mir gnädig. Mein Leben, meine ganze Existenz ist ein Geschenk Gottes. Ich bin ein Beschenkter. Michael, niemand ist wie Gott. Oder wer ist wie Gott? Keiner. Das ist eine rhetorische Frage. Keiner, niemand, gibt keinen anderen. Ja, Gott ist unvergleichlich. Asaja, Gott hat mir geholfen. Das waren die Namen, mit denen sie ankommt. Und jetzt gibt es Suppenkoch andere Namen. Er stellt das in Frage, was Gott über diesem Leben, was Gott über diese Identität, was Gott über diese Existenz durch sein im Namen selbst anwesend sein von Anfang an festgelegt hat. Daniel wird umgenannt in Belshazzar. Das wusste, glaube ich, auch Schiller in einem Gedicht. Bel, das ist der höchste babylonische Gott, beschütze den König. Das ist ein Wechsel im Herrschaftsanspruch. Gott ist mein Richter und jetzt soll plötzlich ein Götze den König beschützen, unter dessen Regiment ich stehe. Das fordert diese Identität im Kern heraus, das verkehrt sie. Das geht konfrontativ, das geht frontal gegen das, was für Daniel bis dato eigentlich jeden Tag, immer wenn er seinen Namen gehört hat, Richtschnur seines Lebens war. Hanania, Gott war mir gnädig, heißt plötzlich Schadrach. Ach, eigentlich ein schöner Name. Ich kannte mal einen Pastor, der so hieß. Der hat sich den Namen gegeben, aber der hat sich vielleicht nicht so mit diesem Text auseinandergesetzt. Befehl Akus, der Befehl des Mondgottes oder unter dem Befehl des Mondgottes. Nicht mehr aus der Gnade Gottes leben, sondern unter dem Befehl des Mondgottes stehen. Und
mir mein Leben durch Gehorsam selbst verdienen müssen. Wer ist wie Gott? Mischal heißt plötzlich Meschach. Wer ist wie Aku? Wer ist wie der Mondgott? Ich will es nicht so lange nudeln, aber vielleicht ganz kurz noch zu Ende. Asaja, Gott hat mir geholfen, ist plötzlich der Abednego, der Verehrer des Lichts. Nicht Gott hat geholfen, sondern irgendein anderes Licht ist die Quelle. Wer wir sind, will unsere Kultur jeden Tag neu beantworten. Will der Zeitgeist jeden Tag neu beantworten. Wollen die Umstände jeden Tag neu beantworten. Hat die Corona-Pandemie versucht, ganz deutlich für uns zu beantworten, als Einzelne, aber auch als Kirche. Möchte diese Krise jetzt beantworten. Ich habe jetzt alle meine Töchter verheiratet. Ich habe jetzt inzwischen 4 Söhne und 3 Töchter. Also ihr könnt da nicht mehr anstehen, doch einen Sohn könnte ich noch verkaufen. Wenn ihr einen neuen Namen sucht für eine eurer Töchter und gut bezahlen könnt, Panther, ja, immerhin. Weil jetzt bei der Gemeindefreizeit hatte ich so eine Anmeldung, Alexander Panther. Und ich habe so einen Durchschnitt, wer ist Alexander Panther? Da ist mir eingefallen, ach, das ist mein Schwiegersohn. Okay, das war jetzt off topic. Aber da es jetzt entartet ist, die Erklärung ist natürlich nicht, dass Panther ein besonders schöner Name ist, sondern ich habe meinen Töchtern immer bei der Gute-Nacht-Geschichte gleich gesagt, und wenn meine Enkel irgendwann mal nicht Panther heißen, will ich keinen von denen jemals sehen. Und es die glauben zum Schluss noch, was ich sage. Ich wollte ganz was anderes sagen. Also nachdem jetzt alle meine Kids da irgendwie ausgezogen sind, gelte ich in der aufkommenden Gaskrise als Single-Haushalt. Und da gab es jetzt schon Diskussionen im Freundeskreis. Ja, den Single stellt man natürlich als ersten das Gas ab. Ja, was soll auch so ein Single da heizen? Ja, das ist ja ist ja keine Frage. Die Krise will dir sagen, was du und wer du bist, ja. Vielleicht warst du die ganze Zeit Umweltsau, weil du noch eine alte Ölheizung hattest und mehr bezahlen musstest als für Gas. Jetzt bist du froh, wenn du eine Ölheizung hast, weil du zum Drittel vom Preis heizen kannst im kommenden Winter. Stimmt tatsächlich, hat mir ein Heizungsbauer vorgerechnet. Die Krise will dir sagen, wer du bist, was deine Identität bist. Bedürftig, beschissen, krank, maskiert, isoliert. Die Gesellschaft will dir sagen, was du bist. Ich habe gesehen, Senioren sind bei euch 60 plus. Ich bin dann auch demnächst Senior. Freue mich schon. Markus, du, bei dir ist noch ein paar Jahre länger hin, aber bei mir demnächst. Die Gesellschaft will dich einsortieren, also 60 plus Senior ist gut, ja, das ist das beste Alter, weil da hast du noch 20 Jahre Zeit, bis eine echte geistliche Karriere starten kann. Männer Gottes kannst du in der Bibel lesen, die mit 80 angefangen haben, ja, das ist so, das ist gar kein Alter. Die Frage, wer wir sind und die entscheidende Herausforderung für uns ist, wem geben wir das Recht? Die Frage nach unserer Identität, die Frage nach unserer Setzung, die Frage, wer uns den Namen gibt, beantworten zu dürfen. Unter welchem Label, unter welchem Namen willst du leben? Trägt mein Name Gott in sich? Theophorisch, das kannst du aufschreiben, das ist ganz wichtig, wenn du im Himmel ankommen willst, wenn du von der Predigt was mitnehmen willst, ein Fremdwort pro Predigt, dann haben auch die Bildungsaffinen den Eindruck, sie hätten was mitgenommen und die Gelangweilten werden plötzlich wieder wach und sagen, irgendetwas habe ich jetzt verpasst und nicht verstanden, ja, ich wollte es nicht ärgern, aber ich möchte, dass Gott meinen Namen bestimmt. Er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst dich nicht verbrennen. Und wenn du durch Fluten gehst, werden sie dich nicht ersäufen. Unsere Kultur, unsere Zeit gibt so viele Antworten. Nicht nur in der Krise, nicht nur in unserer Bedürftigkeit, nicht nur in dem, wo wir herausgefordert sind.
Identität ist das ganz, ganz große philosophische Thema unserer Zeit. Während die Bürgerrechtsbewegungen der Vergangenheit, Martin Luther King, noch laut gepredigt hat, ich träume davon, dass irgendwann Menschen nicht mehr nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Zustand ihres Herzens gemessen werden, haben wir heute eine Aufsplitterung in so viele Identitäten und Subidentitäten. Du bist nicht nur einfach weiblich oder eine Person of Color oder weiß, sondern ich bin ein alter, weißer, heterosexueller Cis-Mann, der noch dazu in eine fundamentalistische religiöse Splittergruppe da geraten ist. Das ist meine Identität in den Augen dieser Welt. Also ich bin nicht mal als Gesprächspartner in irgendeiner Form mehr tauglich. Ich kann zu keinem der relevanten, nach dieser Identifikation, zu keinem der relevanten Themen unserer Zeit irgendetwas sagen, weil ich bin keine Person of Color, ich bin nicht unterdrückt, ich bin keine Frau, ich bin Teil des Patriarchats. Und ich will das nicht zu Ende predigen, aber ihr versteht, was der Punkt ist. Die Bibel sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Paulus schreibt, hey, der ist nicht mehr Jude, Grieche, Sklave, Freier, Mann oder Frau, ihr seid alle einer in Christus. Und dann sagt er aber noch was viel Entscheidenderes. Er sagt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern zusammen mit allen Heiligen, mit den Engeln, mit den himmlischen Wesen, gehört ihr zum Haushalt, zur Familie Gottes. Das ist eine Identität, die mir in Krisen ganz andere Antworten gibt. Wenn ich alter, weißer, in einem gasbeheizten Singlehaushalt lebender Cis-Mann bin, dann wird der nächste Winter traurig, kalt und verheerend. Und dann, ich wünsche mir sowieso die Entrückung bald, ja. Aber das ist ein Nebending. Vielleicht kommt da im Daniel noch was Gutes nach. Aber wenn ich zum Haushalt Gottes gehöre, wenn ich Kind des himmlischen Vaters sein darf, dann ist er mein Versorger, dann ist er meine Zukunft, dann ist er meine Hoffnung, meine Zuversicht, mein Halt, meine Freude, mein Teil, der mich nicht verlässt. Die Frage unserer Identität ist nicht einfach die Frage, wie wir auf andere wirken, ist die Frage, wo ich auch in Krisen, wo ich in Herausforderungen dieser Welt stehe, was ich von Gott nicht nur erwarte, sondern was ich von Gott erwarten darf, was er mir zugesagt hat, was ich oder auf was ich mich verlassen kann. Daniel, du darfst dich verlassen, dass Gott der Richter ist, dass er es am Ende gut und richtig macht. Hanania, du darfst dich darauf verlassen, dass Gott dir gnädig ist, dass du dir es nicht verdienen und anschließend nicht abarbeiten musst, dass dein Leben ein Geschenk ist. Das haben wir heute Morgen beim Abendmahl doch auch gefeiert. Du darfst dich, Michael, darauf verlassen, dass keiner wie Gott ist und niemand und nichts, keine Macht des Universums, nicht mal der kleine Putin oder der Lauterbach oder wie die Herren und Herrscher alle heißen, irgendwo in Fragezeichen hinter eine Entscheidung Gottes machen kann und dass dieser Gott eben nicht überrascht ist, nicht überrumpelt ist, nicht vorbereitet war, nicht nachbessern muss, nicht eine Gasumlage revidieren muss. Und ich mache keine Politik heute Morgen. Ich weiß bei vielen Fragen gar nicht, was eine gute politische Antwort wäre. Aber ich weiß, dass keiner wie Gott ist und dass er deshalb die Antworten hat. Und Asaja, du trägst es doch in deinem Namen, dass Gott dir geholfen hat. Und wenn er dir geholfen hat, dann wird er dir auch heute und morgen und an jedem Tag, der kommt, wieder helfen. Ich möchte mir meinen Namen von Gott geben lassen. Das ist die Verheißung in der Offenbarung, dass Gott einen neuen Namen gibt und dass Gott sich zu diesem Namen stellt. So, jetzt Landeanflug. Ich hätte noch einiges zu diesem Thema Identität sagen können. Ich überspringe das jetzt, aber eines brennt mir dann tatsächlich doch. Ich wollte es nicht unterbringen an der Stelle. Aber eine Frage, mit der wir
in unserer Gesellschaft wie nie zuvor konfrontiert sind, ist die Frage auch der Geschlechteridentität. Und ich weiß, das ist ein ganz kritisches Thema. Nochmal, ich mache keine Politik, ich sage nichts zu sexueller Orientierung und all diesen Dingen. Aber eine Sache hat mich persönlich im letzten Jahr richtig mitgenommen und richtig stark bewegt. Und ich mag das für uns als Kirche auch als Herausforderung formulieren, weil wir eigentlich die Antworten haben sollten, aber vielleicht auch nicht so gut geben, wie wir sie von Gott her haben. Während vor etwa 20 Jahren noch so dieses Phänomen, dass jemand dachte, oder aus welchem Grund auch immer, im falschen Körper unterwegs zu sein, als Mann in einem weiblichen oder als Frau in einem männlichen Körper unterwegs zu sein, noch so ein Randphänomen war, hat es die letzten 7 bis 8 Jahre explosionsartig zugenommen. Während vor 10 Jahren, und das sind belastbare Zahlen, auf eine Frau, die dachte, sie sei eigentlich ein Mann, 9 Männer noch kamen, die sicher waren, eigentlich eine Frau sein zu sollen, ist es heute so, dass auf einen Mann, der denkt, er sollte eigentlich Frau sein, 9 meistens Teenie-Mädels kommen, die ganz sicher sind, dass sie im falschen Körper unterwegs sind. Ich habe mit Lehrern darüber gesprochen. Ich weiß nicht, das Hohenlohe ist richtig schön und auch ein ganzes Stück weit behütet. Wir sind in Saarbrücken in der europäischen oder weltweiten Hauptstadt der Prostitution. Und wir haben ganz viele, wir haben den höchsten Amphetamingehalt im Abwasser, den höchsten Gebrauch an Psychopharmaka pro Kopf. Aber Lehrer, selbst in Gymnasien, haben mir gesagt, ich habe mit keinem einzigen gesprochen, der nicht mindestens einen solchen Fall hatte. Und die haben mir alle gesagt, und dann hatte ich ein Mädel, die eigentlich sicher war, sie ist ein Junge, und plötzlich ihr ganzer Freundeskreis, den ging's genauso. Wir haben als Kirche vielleicht nie richtig gut die Frage beantwortet, warum du gut bist, so wie du bist, auch wenn du nicht einem klassischen Schönheitsideal entsprichst, warum deine Nase nicht zu lang ist, warum der, der dich beim Namen gerufen hat. Hey, wenn wir so ein Baby da sehen, was war das, 4 Kilo? Bei mir ist es schon ein bisschen länger her. Das letzte Baby, das ich da selbst da irgendwie so mit zur Welt gebracht habe, über 20 Jahre jetzt. Ja. Aber 4 Kilo, boah, das reicht ja für 2. Fast. Glückwunsch an die Eltern. Also das finden wir doch super, oder? Da gratulieren wir, da sagen wir ein gesundes Kind. Und wenn die dann 15 Jahre älter sind und doppelt so viel Kilo haben wie die anderen, dann sagen wir, du bist zu fett. Also ein dumm. Ich wollte es nicht zu Ende predigen, ja. Ich wollte dieses Thema setzen, ihr Lieben, weil ich glaube, wir haben auch da eine Herausforderung. Jungen Menschen, und es ist in unserer Gesellschaft, sind hauptsächlich junge Frauen, mit ihrer Identität zu helfen und ihnen zu sagen, da hat dich jemand beim Namen gerufen, da hat dich jemand in dieses Leben gerufen, da hat jemand dir einen Namen gegeben und er hat sich nicht geirrt. Und egal, ob ich den Namen jetzt leicht aussprechen kann, ob du in meine Schemata passt, wir wollen dich darin bestätigen. Das wollte ich noch unterbringen, ihr verzeiht mir das. Ganz schnell, der letzte richtig spannende Punkt. Er sollte sie unterrichten lassen. Vers 4 steht da. Und zwar in der Schrift und in den Schriften der Chaldäer. Ich lese uns das nochmal. Er sollte sie in Schrift und Sprache oder in Schrift und Schriften der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen geben sollte. Und dann steht da, so sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach dem König dienen. Es ist die Frage, wie wir Probleme lösen. Die Chaldäer waren eine Volksgruppe aus dem Süden des Babylonischen Reiches. Der Vater von Nebukadnezar kam aus diesem Stamm. Und ursprünglich war das tatsächlich eine ethnische Gruppe. Aber zur Zeit
des Danielbuchs und in der babylonischen Literatur waren die Chaldäer ein Chiffre für die Weisen in Babylon, für die politische Herrscherkaste, für die Magier, für diejenigen, die die Antworten hatten. Und was die vier hier lernen sollten oder diese anderen, war nicht einfach nur die babylonische Sprache und die babylonische Schrift. Jetzt irgendwie euer Aramäisch und euer Hebräisch verlernen oder das weiter können, aber jetzt eine zusätzliche Schrift und zusätzliche Sprache noch lernen, sondern was sie lernen sollten, waren die Naturwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die Philosophie, die Astrologie und die Magie des babylonischen Reiches, weil die Chaldäer oder die Magier, die Berater, die wurden zum König gerufen und die sollten Antworten geben. Man hat einen Feldzug geplant, dann sollten die kommen und das war übrigens das Ausbildungsziel für diese jungen Männer, steht ja im Text, ja. Dann sollten sie zum König kommen und ihm einen Rat, aber auch eine sinnvolle Prognose geben. Wir haben heute die Wirtschaftsweisen und irgendwelche Beraterinstitute, die sowas machen. Das hatte der König auch und die waren nicht alle nur ganz blöd. Die konnten auf der Höhe ihrer Zeit, waren die mit den Naturwissenschaften vertraut, aber darüber hinaus auch mit magischen Künsten. Ja? Die hatten ihre Zauberschriften und das sollten diese vier jetzt lernen. Und die Frage war nicht einfach, die Sprache der anderen zu sprechen, sondern die entscheidende Frage war, sie sollten lernen, adäquat am Königshof Problemlösungsstrategien, wenn der König Rat brauchte, zu präsentieren. Das hat natürlich schon was damit zu tun, dass man die Schrift vielleicht kann und versteht, was man da liest. Und ihr Lieben, es ist bestimmt keine ganz so schlechte Idee, dass wir in Kirche nicht nur fromme Sprache sprechen. Ich beobachte das bei mir immer wieder mal. Ich bin jetzt 36 Jahre getauft. Ich dachte nie, dass ich so alt werden würde. Und ich bin nicht als Baby getauft. Ich bin mit 16 getauft worden. Boah, mathematisch Begabte können jetzt mein zartes Alter ausrechnen. Und dann merke ich, dass ich bestimmte Redewendungen reinschleifen. Ja. Da sprechen wir irgendwie von Zeugnis geben und bei uns kommen dann irgendwelche jungen Leute in den Gottesdienst, die mit Gott nicht so viel zu tun haben, die sind ganz entsetzt, ja, weil Zeugnis geben ist für Fromme was Gutes, für Schüler eher so ein Angstgrund, ja. Wir machen einen Zeugnisgottesdienst. Also wir haben jetzt eine Gemeindefreizeit und da haben wir immer so einen ganzen Abend dann nach einer Veranstaltung. Wir waren irgendwie von 9 jetzt bis um 3 durften, war so offenes Mikrofon, Leute durften erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Also da hat jemand das angekündigt und sagt, ja, wir machen Zeugnisnacht. Manche ganz entsetzt. Also wir dürfen schon die Sprache dieser Welt sprechen, dass wir verständlich sind. Aber der entscheidende Punkt ist, woher bekommen wir unsere Problemlösungsstrategien? Ich möchte es ganz schnell an dem Punkt auf den Punkt bringen jetzt und an dem Heiligen Geist den Rest und euch die Vorfreude aufs Mittagessen überlassen. Aber wir sind da tatsächlich herausgefordert wie nie zuvor, da wir auch in Kirche und zunehmend in unserem persönlichen Leben dieselben Antworten finden, wie sie unsere Kultur seit Generationen für bewährt erachtet. Bei uns haben die Kleingruppen schon vor 3 Wochen begonnen. Ich habe eine Kleingruppe. Wir lesen zusammen ein Buch, das ist so eine für ein paar Internationals bei uns. Mir hilft es nochmal mit dem Englisch ein bisschen so auf die Reihe zu kommen. Vor allem ist ein faszinierendes Buch, Free of Charge. Miroslav Volf ist ein Yale-Professor für systematische Theologie, aber der hat ein Buch geschrieben, Free of Charge, umsonst. geben und vergeben in einer gnadenlosen Kultur. Miroslav Volf ist ein Schwager von Peter Kusmic, so ein alter jugoslawischer Pfingstler, der jetzt irgendwie in Yale Theologie unterrichtet. Aber der hat ein schönes, praktisches Buch geschrieben. Richtig herausfordernd, weil es geht um Geben und Vergeben. Und da klingelt so richtig nochmal was. Hey, es ist absolute Dummheit. Das ist keine adäquate Problemlösungsstrategie. Es ist absolute Dummheit, etwas zu geben. Weil wenn du gibst, hast du immer weniger. Es ist keine gute Idee, jetzt wo die Stadtwerke, ich weiß nicht, wie es in Kreilsheim ist, aber ich habe da eine deutliche Erhöhung meiner Abschlagszahlen gekriegt. Das ist keine gute Idee, dann einen Zehnten zu zahlen, vielleicht noch was beim Opfer nach dem Gottesdienst reinzuwerfen. So, meine Abschlagszahlungen sind jetzt 170, 180 Euro mehr, einfach von einem auf den nächsten Monat. Kann ich durch die Hälfte vielleicht... Musst du dann überlegen, irgendwo muss das Geld ja herkommen in deinem Haushaltsplan. Vergeben ist eine absolute dumme Idee, weil wenn du vergibst, dann bist du was los, dann verzichtest du auf dein Recht, dann verzichtest du auf deinen guten Ruf. Wir können das weiter runterbrechen. Und Miroslav Volf sagt, hey, das ist in unserer Kultur die dümmste Strategie. Weil unsere Kultur komplett anders aufgebaut ist. In jedem ihrer Bezüge. Und das Problem, das wir mit so viel haben, das Problem, das ich mit so viel, was mir das Evangelium im Kern vorgibt, denn woran ich mich reibe, bewusst oder unbewusst, stelle ich fest, kommt daher, dass ich die falschen Problemlösungsstrategien einfach unbesehen übernommen habe. Die Magie der Chaldäer, die Sprache und die Schrift der Chaldäer, weil das ist nicht die Wahrheit. Das mag stimmen, wenn du in einer Welt lebst, die vom Mondgott dominiert wird, wo du dich beim Licht bedanken musst, lieber Abednego. Aber nicht in einer Welt, die Gott, der Schöpfer, hält. Und deshalb dürfen wir andere Problemlösungen präsentieren und zeichenhaft prophetisch auch leben. Weil er mir vergeben hat, kannst du mir gar nicht genügend antun, dass ich es nicht vergeben kann. Ein Arbeitskollege meines jüngsten Schwiegersohns, der wurde vor anderthalb Jahren auf dem Weg zur Arbeit, der ist über eine grüne Ampel gegangen, auf dem Weg zur Bushaltestelle, wurde von einer Frau, von einer Rentnerin, die über Rot gefahren ist, einfach umgefahren. Ein junger Mann, Chinese, hat hier eine Ausbildung gemacht, in Abendschule Abi nachgeholt und angefangen zu studieren. Es sah am Anfang so aus, der lag 4 Monate nur im Koma. Die dachten, er überlebt gar nicht. Dann haben sie das Hirn und Speiseröhrenschnitt und beatmet. Und dann nach vielleicht stimmt's gar nicht, vielleicht waren es auch 6 Monate. Wir haben gebetet, der war ein paar Mal im Gottesdienst gewesen, wir dachten, der überlebt es nicht. Lange Geschichte, kurz, das stimmt auch nicht, dass es anderthalb Jahre sind. Es war knapp am Anfang von Corona, das ist über 2 Jahre jetzt her. Ich vergesse so Sachen. Wurde irgendwann verlegt, Spezialklinik, und dann mit dem Hubschrauber nach einem halben Jahr nach Heidelberg geflogen und dann nach Freiburg geflogen und hin und her. Und bei der Entlassung dort haben ihm dann die Spezialisten gesagt, er wird lebenslang auf einen Rollstuhl, auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen sein. Die BG hat das Ding als Arbeitsunfall anerkannt, jetzt hat er so eine behindertengerechte Wohnung gekriegt. Die Geschichte wollte ich erzählen, weil die hat mich vorgestern bewegt. Anfang der Woche waren meine Tochter, mein Schwiegersohn und ein anderer Arbeitskollege mit ihm, weil er jetzt seine Behindertenwohnung einrichten muss, bei so einem schwedischen Möbelkaufhaus, kann man es nicht nennen. Also die bauen so Sachen, die man als Möbelersatz verwendet. Nee, die bauen schöne Möbel, ja, sag ich mal als Pastor. Also die waren da einkaufen und Der Haolin ist durch IKEA gelaufen, musste sich zwischendrin zweimal hinsetzen. Meine Tochter hat gesagt, ja, sie musste sich auch zweimal hinsetzen, weil so lange laufen durch so ein Kaufhaus ist nicht das Ding. Und dann sagt der Arbeitskollege, hey, wie ist es denn jetzt mit dieser Truller, die dich da angefahren hat? Ja, wird die jetzt verknackt? Und er hat ihr gesagt, er kann ihr komplett vergeben. Die konnte gar nichts dafür. Der hatte Tränen in den Augen. War noch lustig, ja. Der kam ein paar Mal zu uns in den Gottesdienst, hat er auch mal so ein Übergabegebet gebetet, aber war so ein Ding. Und dann kam er nach Freiburg und da gab es einen evangelischen Gefängnispfarrer, hätte ich fast gesagt, einen evangelischen Krankenhauspfarrer. Und er hat ihm ein altes, 3 oder 4 Jahre altes Andachtsbuch. Also er war noch für Umweltschutz, ja. Also er wollte es nicht wegwerfen. Und wenn du was nicht wegwerfen willst, dann hat er das dem Haolin, hat er das ihm gegeben, zur Entlassung mitgegeben. Und er hat angefangen, das zu lesen. Und er liest jetzt jeden Tag aus dem 3 Jahre alten Andachtsbuch so seine Andacht. Ich will sagen, hey, das ist keine Strategie. Du kannst nur vergeben, wenn du jemand hast, der dir vergibt. Ich kann nur etwas verschenken. Ich kann nur etwas geben, wenn ich jemand hab, der mir gibt. Ich kann mir nur leisten, nicht geizig zu sein. Was sagt die Tageslosung heute? Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Heute ist er eigentlich noch Erntedank. Ich kann nur einen Lebensstil der Großzügigkeit leben, wenn da jemand ist, der größer ist als ich, der großzügig mit mir ist. Und das war eine der Problemlösungsstrategien unserer Welt. Und Gott wird dir sicher anderes sagen. Mich hat es letzte Woche selbst nochmal herausgefordert. Wir hatten eine Gemeindefreizeit und irgendwer hat dort den Übersetzerkoffer stehen lassen. Übersetzerkoffer heißt, da sind jede Menge Funkempfänger drin. Wenn wir uns englischsprachigen Gottesdienst hin, kriegen sie so einen Funkempfänger, haben einen Kopfhörer meistens selbst dabei oder können einen leihen und dann können sie den Gottesdienst simultan übersetzt anhören. Irgendwer hat ihn dort stehen lassen. Wir waren auf einer Burg mit Jugendherberge, dann hat mir der Burgverwalter hat mir angerufen, ey Stefan, da steht noch irgend so ein Koffer, der stand in meinem Büro, hat mir irgendwie reingestellt, ich habe mal aufgemacht und irgendwas von Kirche bewegt gelesen, da dachte ich, das muss doch mit euch zu tun haben, ja, willst du den vielleicht wieder haben? Donnerstag, ich habe seit ein paar Wochen irgendwie hat nicht geklappt mit freien Tag, das wäre Donnerstag und hatte so einen Hals, ganz ehrlich, das hören ja jetzt die Saarbrücker nicht, dachte, wenn jeder doch seinen Job macht, ja, weil ich müsste da jetzt 120 Kilometer durch die Gegend fahren. Am Sonntag bin ich gar nicht im Gottesdienst, da bin ich in Crailsheim. Und dann der Koffer muss da irgendwie hin und so gestresst. Und am Donnerstag war die Tageslosung aus Josua 1. Was sagt der Herr seinem Knecht, dass er tun soll? Und manchmal haben auch Pastoren einen ganz mini-hellen Augenblick. Am Donnerstag, glaube ich, hatte ich einen mini-hellen Augenblick. Bevor ich bei Church Tools irgendwelche Rüffel verteilt habe oder bei Community-App da irgendwelche Freiwilligen gesucht habe, habe ich gesagt, Gott, du weißt, ich wollte heute Wäsche machen und dies und jenes. Aber was? Es ist auch gut, wenn du als Pastor deine Problemlösungsstrategie mal am Wort Gottes ausrichtest, sage ich ganz sachte, ja, mit Selbstironie. Und dann dachte ich, okay, sei es drum. Dann habe ich mich hingekniet und habe gesagt, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und dieser Gedanke war so stark, fahr nach Kusel auf die Burg und hol den Koffer ab. Dann habe ich dem zurückgerufen, habe gesagt, ey, bist du noch da? Und dann sagt er, ja, spätestens um 12 muss er aber weg, er hat noch einen Termin und so weiter. Und dann bin ich losgefahren. Und während ich losfahre, ist meine Laune immer mehr gestiegen. Ich dachte, boah, das ist richtig, das ist wichtig, da hinzufahren. Ja? Jede andere Problemlösungsstrategie wäre gewesen, irgendeiner vom Technikteam transportieren. Ihr habt's verbeutelt, warum lasse das Ding da stehen? Macht irgendwas anderes. Ich bin da hingefahren. Der Mann hat mich über Gott und Kirche ausgefragt. Wir haben zum Schluss gebetet. Er hat gesagt, er kennt einen Kumpel von früher, so ein 2-Meter-Typ, der in der Kneipe, wenn er besoffen war, immer die anderen verprügelt hat, dem er immer aus dem Weg gegangen ist. Den hat er jetzt irgendwie nochmal getroffen, der geht zu so einer Freikirche da irgendwie und hat sich taufen lassen und er sei völlig auf den Kopf gestellt. Und dann drückt er mich und sagt, es war so gut, dass du heute da warst. Ich möchte uns an diesem Punkt einfach nochmal herausfordern. Unsere Gesellschaft lügt uns, der Zeitgeist, unsere Kultur lügt uns mit den Antworten an. Die Frage ist, wovon wir leben. Wo ist die Quelle meiner Kraft? Wo ist die Quelle meiner Freude? Und kopieren wir als Kirche einfach, was uns unsere Welt sagt? Freuen wir uns nur über dieselben Dinge und entspannen, erholen wir uns? Tanken wir nur beim selben aus? Oder haben wir eine andere Antwort anzubieten? Ihr Lieben, wir haben eine Antwort, die so viel besser ist. Wir müssen uns noch mal wagen, die zu geben. Menschen warten darauf. Ist die Frage, wer wir sind. Lassen wir uns wirklich von dieser Welt sagen, wer wir sind, oder helfen wir der Welt mit ihrer kranken Identität zurechtzukommen? Und da meine ich jetzt nicht nur Teenie-Mädels, die wegen zu viel Instagram-Konsum mit ihrem Aussehen nicht klarkommen. Da hat Kirche die Antwort, die niemand sonst geben kann, weil wir solche theophorischen, gotttragenden Namen weitertragen und weitergeben dürfen. Und dann ist da die Frage, wie wir Probleme lösen. Mir leuchten alle Lösungsstrategien unserer Zeit und unserer Kultur ein. Klar, ich bin da auch aufgewachsen. Aber weil wir einem anderen Herrn dienen, dürfen wir nicht nur andere Antworten geben, wir dürfen andere Lösungen leben. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort. Und danke, dass dein Wort praktisch ist. Und ich lege es dir jetzt nochmal hin, Heiliger Geist, dass du genau das tust, was meine Predigt jetzt vielleicht etwas verholpert hat. Dass du dein One Thing, dass du deine eine Wahrheit, dass du deine eine Herausforderung heute Morgen in unsere Herzen schreibst, wo du jede und jeden Einzelnen persönlich meinst. Das Lobpreisteam wird gleich einen Song spielen. Ich möchte so einen ganz kurzen Augenblick noch in der Gegenwart Gottes bleiben mit euch. Und wenigstens diese eine Frage oder diese dreifache Frage nochmal wiederholen und dich einladen, dass du dem Heiligen Geist, der jetzt heute Morgen auch reagierst. Vielleicht hat der Heilige Geist heute Morgen den Finger auf deinen Diätplan gelegt. Vom Tisch des Königs und von seinem Wein. Und boah, das hat dir auch geschmeckt und das ist okay. Die Netflix-Ernährung oder was auch immer das sein mag. Aber ich glaube und ich empfinde ganz sicher, dass Gott heute Morgen so eine Einladung ausspricht und sagt, ich will die Quelle ganz neu deiner Kraft und ich will die Quelle deiner Freude. Ich will die Quelle deiner Freude sein. Vielleicht machst du das auch mal 10 Tage lang und guckst, wie das aussieht. Vielleicht kommst du direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst dazu, diesem Kreuz, das sind Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von eurem Gebetsteam und sagst, hey, ich will nochmal Gott genießen lernen. Ich bin kraftlos, ich will nochmal zur Quelle kommen. Und dann zur das jetzt in deinem Herzen mit Gott in diesem Augenblick fest. Vielleicht bist du heute Morgen hier angekommen, du bist niedergeschlagen, krank, machtlos, hilflos. All das, was diese Zeit als Namen über dir ausgekippt hat. Vielleicht hörst du, wenn das deine Situation ist heute Morgen, dass Gott sagt, und ich will dir einen anderen Namen geben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich will dich bei deinem Namen rufen. Du bist mein. Und wenn das initial noch nie der Punkt war, dann mag ich dich auch einladen. Du musst jetzt gar nichts tun, aber dann geh nicht mit deinem alten Namen nach draußen, sondern dann mach diesen Tausch am Kreuz. Alter Name, alter Rucksack gegen neuen Namen, gegen neues Leben. Und ich glaube und ich weiß, dass Gott dir heute Morgen begegnen will. Und dort, wo wir so sehr immer wieder dieselben Antworten geben, glaube ich, dass der Heilige Geist heute Morgen auch so einen Bußruf hat. Mir hat er das letzte Woche, glaube ich, so gesagt, predigt es nicht anderen, sondern fang nochmal ganz einfältig und ganz radikal dort an, zuerst den Herrn zu fragen, was er dazu meint. Mit 52 hast du auf jedes Problem gleich eine Lösung. Deswegen bin ich ja alter, weiser Mann. Und ich möchte mich bücken vor Gott und sagen, du bist der Herr und deinen Willen möchte ich leben. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.